Guten Morgen euch an dem Karfreitag. Ich will euch heute in dieser Predigt ja die Botschaft von Karfreitag und somit auch die Botschaft der ganzen Bibel aus Römer 3, Vers 23 bis 26 vor Augen halten, nämlich das Evangelium. Das Evangelium, das, egal ob für Christen oder Nicht-Christen, das zentralste Thema überhaupt sein sollte. Ja, vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum das Evangelium, also ich kenne es ja, gibt es da nicht irgendwie mehr? Ja, warum immer wieder das Evangelium? Vielleicht auch, hey, warum sagt ihr als Gemeinde, wir wollen bewusst eine evangeliumszentrierte, christuszentrierte Gemeinde sein? Warum immer wieder, ja, dass darauf Wert gelegt wird, aufs Evangelium? Also wir kennen das doch alle, oder? Kennen wir doch seit, vielleicht viele seit der Kinderstunde, ja, Jesus ist für uns gestorben, heute Karfreitag ist für uns auferstanden und so weiter, kennen wir doch. Warum brauchen wir immer wieder das Evangelium? Gibt es da nicht mehr? Und dann will ich sagen, nein, es gibt nicht mehr wie das Evangelium. Es gibt einfach nicht mehr, weil für Gläubige soll das die Motivation und die Freude an Gott sein. Und für Nichtchristen, die soll es zu Gott führen. Und dann ist immer alles da, was man überhaupt braucht. Bevor wir in den Text einsteigen, will ich euch ganz kurz aus Hebräer 12 das zeigen, warum wir mal wieder ja diese Zentralität des Evangeliums, nicht nur heute an Karfreitag, sondern in unserem ganzen Leben, dass wir dann ja diese Botschaft von Karfreitag, dass wir die ja auch generell in unseren Alltag, wirklich in jeden Tag mitnehmen. Egal, ob es jetzt Weihnachten ist oder Pfingsten oder der, keine Ahnung, 5. Mai oder sowas. Dass es jeden Tag uns drum gehen soll. Schaut mal in Hebräer 12, die ersten drei Verse, heißt es deshalb, und da geht es drum, da wird beschrieben, wie Menschen eben vom Alten Testament her aus Glauben gelebt haben. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ja, also wird das christliche Leben beschrieben mit der Heiligung. Ja, lasst uns das machen und so weiter. Aber wenn die Bibel sowas, ja, uns zu sowas auffordert, dann gibt es im Normalfall immer eine, gleich noch, ja, die Begründung oder die Motivation mit. Und die kommt jetzt dann gleich in Vers 2. Also lasst uns das alles tun. Und jetzt Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Betrachtet den, betrachtet Jesus, damit ihr nicht ermüdet und ermattet. Er ist unsere Motivation. Ja, er ist nämlich der Inhalt des Evangeliums. Es geht um ihn in allem, um unseren Herrn Jesus. Und somit ja, hat letztlich alles in der Bibel mit dem Evangelium von Jesus Christus zu tun, weil es in allem um ihn gehen soll. So können wir wirklich mit Ausdauer laufen, indem wir auf ihn blicken. Und das wollen wir auch heute tun, eben mit Römer 3, Vers 23 bis 26. Ich würde sagen, das ist eines, es ist immer schwierig zu sagen, ja, der wichtigste Teil in der Bibel oder so, weil wir haben die ganze Bibel, ja, aber es ist, würde ich sagen, einer der zentralsten Abschnitte, wo in ganz wenigen Versen so das ganz Zentralste drinsteht. Deswegen natürlich auch sehr dicht und komprimiert und vielleicht nicht immer ganz so aufs erste Mal gleich einfach zu verstehen. Aber wenn man sagen will, okay, sag mir wirklich nur in 3, 4 Sätzen das Evangelium zusammengefasst, könnte man hier Römer 3, 23 bis 26 als sehr zentrale Stelle, die das zusammenfasst, auch eben was heute Karfreitag ausdrückt. Hier wird nämlich die Frage beantwortet, um die es eigentlich auch so in der ganzen Bibel geht. Wie kann ein gerechter Gott mit uns verdorbenen Menschen in Beziehung sein? Wie geht es? Weil wir wissen ja, wie Gott beschrieben wird, gell? Nicht einer, dem Sünde einfach egal ist und der die unter den Teppich kehrt und sagt, naja, ich bin ja ein lieber Gott und gnädiger Gott und jetzt machen wir mal weiter. Nein, wie kann ein heiliger, gerechter Gott mit unheiligen, ungerechten Menschen in Beziehung sein? Wie geht es, dass diese Menschen überhaupt weiter überleben können? Diese Frage beantwortet uns der Text und um diese Frage geht es ganz zentral natürlich an Karfreitag drum. Ja, hier hat Gott das, was er schon lange angekündigt hat, durch die ganze Bibel, von den ersten Seiten an kündigt er das an. Nämlich, dass einer auf die Suche geht, um sich eine Braut zu erwerben. Ja, 1. Mose 2. Seitdem geht es los und wird uns das in verschiedenen Sachen immer wieder erklärt, wie das Ganze gehen kann. Was an Karfreitag dann letztlich definitiv passiert ist, aber davor genau schon so gegolten hat und man dran glauben konnte und aus Glauben davor auch schon gerecht werden konnte. Und das ist dann tatsächlich an diesem einen Freitag vor knapp 2000 Jahren passiert. Und ich hoffe, es wird euch zur Freude und Motivation, diesen Jesus, der das für uns gemacht hat, zu lieben, euch ihm immer mehr hinzugeben und wirklich jede Sekunde des Lebens von ihm her dann auch zu denken und zu leben. Ich will uns den Text vorlesen, Römer 3, 23 bis 26. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Ich will noch mal beten. Und dir, lieber Herr, danken, dass du uns hier so kompakt auch dieses zentrale Werk Jesu auch zusammengeschrieben hast lassen. Herr, es wurde von deinem Geist hier auch inspiriert und damals dem Paulus eingegeben, es so zu schreiben. Und so bitten wir jetzt auch, dass du durch deinen guten Geist an uns wirkst. Ja, dass es Herrliches an uns bewirkt, dass uns zur Freude wird, zur Stärkung, zur Ausrichtung, Ermutigung, auch Korrektur. Oder bei wem es auch noch nicht ist, dass es wirklich zum Glauben führt. Das, was sonst töricht ist, dass einer da stirbt für andere, obwohl er selber nichts gemacht hat. Aber schenk es bitte, Herr, dass es an uns wirkt. Vielen Dank dir. Amen. Vers 23 geht es los, dass von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist. Ja, man erlangt nicht die Herrlichkeit Gottes. Das zentralste Thema wird hier erstmal gezeigt, dass es um die Herrlichkeit Gottes eigentlich gehen sollte. Kurz, wie ist dieser herrliche Gott? Ja, das steht jetzt in diesem Abschnitt nicht drin. Ich will euch mal so einfach so ein paar ganz kurze zentrale Dinge zuwerfen. Wie ist dieser herrliche Gott? Wie ist die Herrlichkeit Gottes? Er ist perfekt, wird er uns in der Bibel beschrieben. Ja, er tut nichts Falsches, aber er ist auch in dem Sinne perfekt, dass er nichts braucht, dass er von nichts abhängig ist. Ja, wir Menschen, wir sind nicht perfekt, ja, bei uns fehlt immer was. Wir brauchen permanent Dinge. Wir brauchen Essen, wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen andere, sonst verkümmern wir und so weiter. Wir brauchen permanent Dinge. Er braucht nichts. Er ist in sich schon perfekt. Da fehlt nichts. Er ist von nichts abhängig. Und er ist ewig. Ihn gibt es schon immer und ihn wird es auch immer geben. Niemand hat ihn gemacht. Er ist einfach da. Was auch diese Perfektion zeigt. Gell? Er ist einfach da. Ohne Einfluss von irgendwas anderem. Er ist. Ja? Ich bin, der ich bin. Und er ist heilig. Er ist abgesondert. Er ist anders als alle anderen Dinge, als wir und alles, was wir kennen. Ja, wir können Gott mit nichts vergleichen letztlich. Ja, uns Menschen kann man mit irgendwas vergleichen. Wenn wir uns vorstellen, jemand Neuem, dann sagen wir, ja, ich bin, keine Ahnung, der Sohn von dem und dem. Oder ich bin so groß wie eben ein Meter, keine Ahnung, 70 sind. Oder, kann jeder mal gucken, wer so ist. Ich bin von Beruf des oder jenes. Ja? Wir vergleichen uns immer mit irgendwas. Gott kann man nicht vergleichen. Man kann irgendwelche Bilder suchen und Gott hat uns in der Natur auch herrliche Bilder gegeben, ja, wo es so eine gewisse Beschreibung von ihm geben. Aber eigentlich sind diese Dinge dann eher in einem kleinen Aspekt wie er. Aber letztlich ist er mit nichts vergleichbar. Er ist heilig, er ist anders als alles andere. Und er ist der König. Er hat alles geschaffen und er regiert. Selbst wenn wir es manchmal, ja, uns nicht vorstellen können, in dem ganzen Chaos, das wir um uns herum sehen, was er da, wie er da regieren soll. Doch, er regiert. Er hat es bestimmt, wie es sein soll. Und tut's auch. Und er ist Liebe. Von seinem Wesen her ist er Liebe. Und in ihm ist das Leben und die wirkliche Freude. Und dazu hat Gott uns Menschen dann eigentlich auch gemacht, dass wir uns an ihm freuen sollen und ihn damit ehren sollen. Ja, selber teilhaben an dieser Herrlichkeit Gottes. Aber hier steht, wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Warum? Weil das heißt, denn alle haben gesündigt. Das ist letztlich eine Zusammenfassung von dem, was der Römerbrief bisher gesagt hat, Kapitel 1 bis 3. Wir Menschen sind Sünder. Ja, es fängt an, dass es in Kapitel 1, Vers 18 folgendes heißt, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Hier wird uns die Grundsünde überhaupt beschrieben, nämlich, dass wir Gott nicht verherrlichen, sondern uns selbst. Ja, man kann Gott erkennen, dass es einen Gott gibt, aber wir Menschen halten das nieder durch Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, dass wir die Wahrheit verdrehen, obwohl wir ihn verherrlichen sollten. Das ist die Grundsünde, die hier beschrieben wird. Und Kapitel 2 sagt dann, dass das Gericht Gottes deswegen gerecht ist und wir keine Entschuldigung haben, wenn er uns richtet. Und dann kommt Kapitel 3, kurz vor unserem Text, wird dann in Vers 10 bis 12 die Universalität der Sünde beschrieben. Dass es wirklich jeden einzelnen Menschen in diesem Universum betrifft. Ja, nicht alle anderen, nur mich nicht, sondern wirklich alle anderen plus dich, jeden einzelnen Menschen. Schaut mal, in Vers 10 bis 12 heißt es in Kapitel 3, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, selbst du nicht. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Keiner von uns aus sucht Gott, kein einziger Mensch. Wir sind alle von Gott weggegangen. Von diesem herrlichen, großen und furchtgebietenden Gott sind wir weggegangen. Das ist letztlich lebensmüde. Das ist lebensmüde. Und deswegen taugt kein Mensch von uns, taugt was für Gott. Kein einziger. Die Verse 13 bis 18 zeigen dann, dass das eben nicht nur so ein bisschen ist, ja, dass wir halt nicht so ganz gut sind für Gott und so, ja, so halb gut vielleicht. Nee, wirklich gar nicht. Das zeigt dann die Totalität der Sünde. Wirklich nicht nur jeder einzelne Mensch, sondern auch alles am Menschen, alles an dir ist total unwürdig für Gott. Ich lese uns mal Vers 13 bis 18. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Mund, Zunge, Lippen, Füße, Augen, alles wird hier beschrieben. Ja, wir haben einfach Gott nicht mehr als den in unserem Leben, als wer er sein soll, derjenige, für den alles ist und von dem alles ist. Und deswegen nennt uns die Bibel dann kurz drauf, in Kapitel 5, nennt sie uns Feinde Gottes, beziehungsweise woanders Gotteshasser. So werden wir Menschen genannt. Vielleicht sagt der eine oder andere, Mann, ich hasse doch Gott nicht. Ja, ich habe nichts gegen ihn, aber ich will auch nichts mit ihm zu tun haben. Aber hassen, nee, tue ich doch gar nicht. Doch, das reicht nämlich schon, weil Gott hat einen Anspruch an dich und wenn du den ignorierst, dann liebst du Gott nicht von ganzem Herzen. Den, um den sich alles dreht, liebst du nicht von ganzem Herzen und das ist Verachtung genug für den König der Könige. Und deswegen fasst die Bibel schon eigentlich ganz am Anfang der Menschheit in 1. Mose 6 zusammen, wo es heißt, und Gott sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Die Folge ist eben, dass man die Herrlichkeit Gottes nicht erlangt, wozu Gott uns eigentlich gemacht hat. Wenn wir jetzt aber Gottes Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, wenn die nicht da ist, wenn wir die nicht erlangen, dann bleibt eben nur sein gerechter Zorn, die ewige Verdammnis, die Hölle. Und die Hölle ist dann kein Ort, wo Gott nicht ist, wo wir eben fern sind von Gott, ja, wie es manchmal so heißt, ja, dann bist du halt fern von Gott und bist nicht bei Gott. Nee, nee, nee. Gott ist da. Gott ist ganz gewaltig da. Und das ist das Problem, weil er ist nur mit seinem Zorn da. Mit nichts anderem ist er in der Hölle präsent. Mit nichts anderem als seinem Zorn. Und dort regiert auch nicht der Teufel, wie es vielleicht manchmal irgendwie so in so Bildern oder so gezeigt wird, ja, irgendwie nur mit so einem Dreispieß oder so, wo die Menschen quält oder so. Nein, Gott regiert dort und Gott quält in seinem Zorn die Sünder wegen den ganzen Sünden gegen ihn. Und wenn Gott nicht da wäre, dann wäre es ja das reinste Paradies für Sünder, gell, die Gott nicht wollen, die ihr eigener Gott sein wollen. Aber so ist es nicht. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Der Text hier jetzt einen Punkt setzen würde, dann wäre es immer noch gerecht. dann wäre Gott weiterhin gerecht und hätte nichts falsch gemacht. Gott wäre immer noch gut, weil er das Böse bestraft hat. Wenn der Text hier bei dieser Gerichtsbotschaft zu Ende wäre, dann hätte nicht Gott irgendein Problem, sondern nur wir. Und wir können nicht mal Gott anklagen, warum bist du so? Weil nicht er ist das Problem, sondern wir Menschen mit unseren Sünden. Aber jetzt schaut mal, wie der Text weitergeht in Vers 24. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Die Worte, die müssen jetzt eigentlich uns treffen wie so ein Hammerschlag, nachdem wir jetzt gerade dieses vernichtende Urteil über uns Menschen gehört haben. Werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Ja, wie groß muss diese Gnade Gottes sein, dass er solchen Menschen wie uns vergibt, die nicht nur so ein bisschen gesündigt haben, die mehr gesündigt haben, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Du hast keine Ahnung, wie schlimm du bist. Und ich auch nicht. Wie schlimm ich bin. Wir wissen es nicht mal, wie abgrundtief böse unser Herz ist. Wie groß muss die Gnade sein, dass Feinden, Rebellen vergeben wird? Wer macht es? Das gibt es nicht auf dieser Welt. Wer macht es? Hier heißt es ja, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Rechtfertigen, oder man könnte es auch ein bisschen anders übersetzen, gerecht sprechen, tut ja normalerweise ein Richter. Ja, und der Richter ist natürlich Gott. Die Frage, wie macht Gott es? Macht es einfach so? Nein, tut er nicht. Gott sagt nicht einfach nur, okay, ihr habt jetzt halt was falsch gemacht, ihr habt jetzt gesehen, das ist falsch und ich vergebe euch. Das wäre ungerecht, weil dann wäre für Schuld nicht bezahlt worden. Gott mag keine Ungerechtigkeit. Schaut mal ganz kurz ins Alte Testament, in Sprüche 17, Vers 15, was Gott hier selbst von sich sagt, Sprüche 17, Vers 15. Wenn er jetzt einfach nur sagen würde, ja, okay, er vergibt uns halt, weil er ein gnädiger Gott ist, was wäre dann Gottes Urteil über sich selbst? Sprüche 17, Vers 15. Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten für schuldig erklärt, ein Gräuel für den Herrn sind sie alle beide. Gott mag es nicht, wenn gerechte Menschen für schuldig erklärt werden. Okay, können wir auch verstehen, gell? Aber er mag es auch nicht, wenn Ungerechte einfach für gerecht erklärt werden. Das mag Gott auch nicht. Wenn man einfach sagt, ja, das, was dir gemacht hat, ist in Ordnung. Und deswegen tut er das selber nicht. Ja, stellt euch ein Gerichtssaal vor, wo ein Angeklagter ist, der hat wirklich jemanden bei euch aus der Familie umgebracht. Und da vorne steht der Richter. Alle sind sich einig, der war es, der hat auch schon gestanden. Und er wartet nur, dass der Richter jetzt seinen Urteilsspruch abgibt. Und der Richter sagt, also wir wissen es, die Person ist schuldig des Mordes und müsste jetzt eigentlich lebenslang ins Gefängnis oder wenn man in anderen Ländern wäre, die Todesstrafe, was auch immer. Aber ich bin so ein gnädiger Gott, ich habe heute ein gnädiger Richter, ich habe heute einen guten Tag, ich lasse den frei, weil ich so gnädig bin. Ich glaube, ihr werdet wahrscheinlich die Ersten, die dem Richter an die Gurgel gehen würden, oder? Ihr würdet sagen, das kannst du nicht machen, das ist ungerecht, wenn man einfach so jemanden laufen lässt. Das ist ungerecht. Und so ist bei Gott auch nicht. Er sagt nicht einfach nur, ja okay, ich vergebe die Schuld halt, weil ich bin ja ein großer und gnädiger Gott. Wenn es hier heißt, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, dann können wir jetzt gleich den nächsten Satz lesen, um zu sehen, auf welcher Grundlage hat denn die Gnade jetzt gerecht gesprochen? Und zwar heißt es, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Hier haben wir die Grundlage. Hier sind wir bei Karfreitag. Gott lässt nur gerechte Menschen zu sich, die genauso perfekt sind wie er. Alle anderen, die würden in seiner Gegenwart sowieso nicht aushalten, vor lauter Heiligkeit. Also brauchen wir Menschen jemanden, der es für uns gut macht, weil wir versagt haben. Jemanden, der in die Bresche springt. Wenn wir jetzt gesehen haben, ja okay, Gott vergibt nicht einfach so. Dann müssen wir die Schuld tragen, die Strafe dafür. Oder wir haben jemanden, der für uns in die Bresche springt. Gott schuldet uns das nicht, absolut nicht. Ja. Letztlich, was er uns schuldet, ist sein Zorn über unsere Sünden. Aber Gott ist Liebe und will Menschen vor seinem eigenen Gericht retten und kommt deswegen in diese Welt. Jesus Christus wird Mensch und lebt ein perfektes Leben ohne Schuld. Erfüllt also Gottes Gesetz vollkommen und geht dann ans Kreuz, unschuldig, um für uns Menschen zu sterben. Und nimmt dort alle Schuld seiner Menschen aus allen Zeiten zu sich und wird dafür von Gott, dem Vater, bestraft. Er trug diesen Zorn Gottes für sein Volk. In den 3 Stunden, wo hat er von so vielen Menschen, die alle, keine Ahnung, 70 Jahre, 80 Jahre, wie alt auch immer wurden, und jeden Tag, jede Sekunde gesündigt haben, von so vielen Menschen hat er, die eigentlich dafür ewig bestraft worden wären, jeder Einzelne, das alles zusammenaddiert, hat er in 3 Stunden bezahlt. Stell dir einfach mal nur vor, wie schlimm war die Strafe für eine Sünde, zum Beispiel bei Adam und Eva, für eine Sünde. Oder als David so eine Sünde mit Bathseba begangen hat, wie schlimm waren da die Strafen? So, das ist eine. Und wir sündigen jede Sekunde. Und das jahrelang. Und das von so vielen Menschen. Und diese Menschen würden alle, jeder, ewig dafür bestraft werden. Und das hat er in 3 Stunden alles er selbst getragen. Und deswegen wurde es auch mitten am Tag finster, als er dort am Kreuz hing. Gott hat seinen Sohn so behandelt als den größten Sünder aller Zeiten, als er dort am Kreuz hing. Ja, schlimmer als alle Hitlers und Stalins und Neros und wer auch immer, die es überhaupt gab. Mehr als all die zusammen hat er seinen Sohn behandelt als den schlimmsten Sünder aller Zeiten. Da heißt in 2. Korinther 5, den, der Sünde nicht kannte, der nie mit Sünde Berührung hatte als heiliger Gott, hat er für uns zur Sünde gemacht. Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Der Unschuldige hat das für uns erlitten. Das darf uns nicht normal werden. Es darf nicht normal werden in diesem Sinne, ja, Jesus starb für uns. Das hat er für uns gemacht. Und dann gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war immer in perfekter Gemeinschaft mit dem Vater gewesen. Und jetzt wird er von ihm zerschlagen für uns. Ja, Gott dreht sich da nicht weg, als er seinen Sohn im Kreuz gesehen hat und eben von den Römern dort kreuzigen gesehen hat. Er hat sich nicht weggedreht im Sinne, oh, er konnte es nicht anschauen. Nein, er hat ihn dort gerichtet, hat seinen ganzen Zorn an ihm ausgelassen, hat sich direkt mit seinem Zorn an ihn gewandt, direkt nur ihm zugewandt. Und das brachte Sühnung und war schlimmer als alles Menschliche, was unser Herr erleiden musste, als alle menschlichen Qualen. Das brachte Sühnung, dass er das für uns erlitten hat, was das normale menschliche Auge am Kreuz nicht gesehen hat. Das normale menschliche Auge hat einen blutenden Jesus gesehen, einen leidenden Jesus. Aber geistlich ist viel mehr passiert. Geistlich hat er den ganzen Zorn getragen und er wurde bestraft. Und das tat er freiwillig. Freiwillig, weil er sich so freute, Menschen zu erlösen. Haben wir vorhin in Hebräer 12 gelesen. Ja, er hat das Kreuz erduldet, um der vor ihm liegenden Freude willen. Es freut ihn, eben auch Menschen zu erlösen. Und hat dafür an Karfreitag die Grundlage dafür geschaffen. Und ruft dann, es ist vollbracht. Alles bezahlt. Und er stirbt. Das bedeutet es dann, wenn es in Vers 25 heißt, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Ein Ort, an dem Sühne, also Bezahlung, passiert ist. Bildlich wie damals beim Sühnedeckel in der Bundeslade. Ja, da hat Gott seinen Anspruch, die 10 Gebote reingelegt in diese Bundeslade. Ein Anspruch, dem niemand genügen kann, und hat gesagt, okay, wir lassen das nicht offen, wir machen einen Deckel drüber. Und auf den Deckel musste einmal im Jahr stellvertretend Blut drauf. Ja, es musste ein Leben dafür bezahlt werden. Etwas musste sterben. Er hat damals Tiere genommen. Etwas musste sterben, um dafür zu bezahlen, was da drin anklagend lag, nämlich Gottes gerechtes Gesetz. Dieser Sühnedeckel, das ist das gleiche Wort hier, ja, das ist auch dieser Sühneort. Dort ist Sühnung, Bezahlung passiert. Es wurde Blut, also Leben auf diesen Deckel gegeben, stellvertretend für das, dass uns Gottes Gesetz anklagt. Das war damals der Ort, wo diese Bezahlung passiert ist, der Sühneort. Und jetzt hat Gott aber endgültig den hingestellt, der wirklich Vergebung bringen kann und nicht nur der ein weiteres Bild liefert, bis er endlich kommt. Nein, jetzt kam er und ist selbst dieser Ort gewesen, dieser Sühneort, den Gott dann gebraucht hat. Aber er wurde wieder lebendig. Gott weckte ihn wieder vom Tod auf und hat bewiesen, dass er unschuldig war. Und so kann er uns jetzt auch sein perfektes Leben geben, dass wir vor Gott gerecht sind und eine ewige Gerechtigkeit haben. Und jetzt bleibt Gott auch gerecht. Ja, wenn wir in Vers 26 schauen, oder noch in Vers 25 heißt es auch, zum Erweis seiner Gerechtigkeit hat er das Ganze gemacht. Ja, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Jetzt bleibt er gerecht, wenn er schuldigen Menschen vergibt und sie unschuldig spricht. Weil jetzt ist ja schon Bezahlung passiert. Jetzt ist es nicht mehr ungerecht, wenn er den Ungerechten gerecht spricht. Weil für den Ungerechten wurde schon bezahlt. Ich habe da mal so ein eindrückliches Erlebnis für mich gehabt. Jetzt gar nicht so spektakulär, aber mir bleibt es irgendwie hängen. Ja, ich bin mal nachts von einer Hochzeit heimgefahren und war einfach ja in Gedanken und bin, wenn man von Bad Sebastiansweiler runterfährt nach Ofterdingen rein, einfach gefahren und habe mir nichts gedacht und da unten steht ja dieser Blitzer, ja, kennt ihr wahrscheinlich, und bin da voll in den Blitzer reingefahren, einfach weil ich ja war schon ein bisschen vielleicht halb schlafen oder so, weiß nicht. Und dann, das war damals noch mit dem Auto von meinen Eltern, da habe ich angerufen und gesagt, du, weil dieses war schon dachte schon in der Bibelschulzeit oder so, habe dann angerufen, oh, du, da wird wahrscheinlich irgendwann eine Rechnung kommen, schickte mir dann einfach. Und kam nichts, kam nie was. Habe ich irgendwann mal nachgefragt, ja, du, da müsste doch irgendwann was kommen, kam das doch nicht? Ja doch, das haben wir schon bezahlt, hat mein Vater dann gesagt. Für das Landratsamt oder was es ist, denen war es ja egal. Die Strafe war bezahlt, oder? Denen war das egal, von welchem Konto das kam, das Geld. Die Strafe war bezahlt. Das war stellvertretende Sühne, stellvertretendes Bezahlen. Die Schuld war beglichen. Herrlich, oder? Was hier an Karfreitag passiert ist. Jetzt ist nun die Frage, ja, wie gehört mir das? Weil eigentlich haben wir ja gelesen, wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also wie gehört mir das? Wie gehöre ich dazu? Auf jeden Fall, was ich nicht machen kann, ist irgendwas dafür tun. Weil für Gott, das sind selbst unsere gerechten Taten, ja, die wir für toll und gerecht halten, die sind für ihn immer noch völlig schmutzig und befleckt, sagt er mal in Jesaja 64, Vers 5 und sagt deswegen auch schon am Anfang von dem Propheten Jesaja in Kapitel 2, Entschuldigung, Jeremia, in Kapitel 2, Vers 22. Auch wenn du dich mit Natron wüschest und viel Laugensalz nähmst, schmutzig bleibt deine Schuld vor mir, spricht der Herr. Ja, ich empfehle es keinem, sich mit Natron zu waschen. Dann bleibt wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig von euch. Aber selbst dann wäre eure Schuld noch da. Die kann man nicht abwaschen, indem sie wegätzt. Ja, auch nicht mit Lauge. Es geht nicht. Wir können das nicht wegätzen oder sonst irgendwas machen. Wir können dafür nichts tun. Nichts hilft als allein Jesus Christus. Seht ihr, wie kostbar er ist? Und deswegen heißt es dann hier auch, ganz zum Schluss, der des Glaubens an Jesus ist. Oder es hat vorher schon geheißen in Vers 25, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Glauben. Ja, nicht einfach nur glauben, dass es halt Gott gibt und dass Jesus starb und dass er wieder auferstand. Nicht nur glauben, dass das so ist, sondern wirklich sein ganzes Vertrauen da drauf setzen. Ja, wie es auch dann in Hebräer 11, Vers 1 heißt, Hebräer 11, Vers 1 steht, so eine Definition von Glauben. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Etwas, wo man wirklich drauf hofft, wo man seine ganze Hoffnung drauf setzt, wo man das dann so real ist, wie wenn man es sehen würde, heißt später mal bei Mose. Ja, er zog aus Ägypten, als sähe er den Unsichtbaren, so als ob er Gott gesehen hätte, so hat er ihm vertraut. Er hat Gott nicht mit Augen gesehen, aber er hat ihm so vertraut, so auf ihn gehofft, es war so ein Überführtsein von Gott. Das ist Glaube, wo ich wirklich mein ganzes Vertrauen darauf setze. Wie wenn einer der klettert und sich nachher abseilt. Der vertraut völlig diesem Seil, das ihn das hält. Und ein Fallschirmspringer vertraut völlig auf diesen Fallschirm, dass der hält. Der tut nichts, der hängt einfach nur da. Aber vertraut, der hat Glauben. Der Zinzendorf hat mal gesagt, Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwort eingehe. Mit Jesu Blut und Gerechtigkeit, das will er Gott vorzeigen. Guck, darauf habe ich vertraut, wenn er zum Himmel eingeht. Nicht ich habe das gemacht und jenes. Nein, Jesus hat das und jenes gemacht. Gar nichts aus mir, wirklich alles nur aus ihm. Ein Glauben an ihn bekommen wir das. Nicht nur ein bloßes für wahr halten, sondern wirklich ein alles darauf setzen. Ganz all in zu gehen bei ihm. Dass so ein Glaube an so ein Gott Auswirkungen hat, ich denke, das dürfte recht eindeutig sein. Wenn das keine Auswirkung hat, diese herrliche Botschaft, dann ist es kein echter Glaube. Das wirkt sich dann an mir aus. Wenn wir es für uns zusammenfassen, was bedeutet das für uns jetzt hier an Karfreitag, dieser Text? Wenn das nicht bei dir Realität ist, dann tu Buße, glaub an diesen Jesus Christus. Er ist ein herrlicher Heiland, ein herrlicher Erlöser. Denn nur so erlangt man die Herrlichkeit Gottes. Und dann hat man Frieden mit Gott, kann zur Ruhe kommen, hat Freude. Und Gott hat an uns Freude, keinen Zorn mehr, nur noch Liebe. Und wenn das bei dir Realität ist, dann freu dich. Freu dich heute an diesem Karfreitag, an dieser Botschaft des Kreuzes. Freu dich an deinem Herrn Jesus und betrachte ihn dann wirklich jeden Tag mit dieser Botschaft des Karfreitags. Betrachte ihn jeden Tag, ob es ein Karfreitag ist oder an einem anderen Freitag oder Montag oder sonst wann. Betrachte ihn und lobe ihn von ganzem Herzen dafür. Er ist herrlich und würdig, über alles bei uns zu regieren. Und er schenkt uns dann die Herrlichkeit Gottes. Gibt uns Freude daran und lässt uns diese Herrlichkeit schon immer mehr sehen. Durch das, was am Kreuz passiert ist, dürfen wir daran Anteil haben. Ich will ihm noch danken. Vielen, vielen Dank dir, Vater, dass du deinen Sohn geschickt hast. Und dass es so, ja, Herrliches für uns gemacht hat, dass wir überhaupt dann, ja, erst in deine Herrlichkeit kommen können, nicht mehr unter deinem Zorn stehen. Danke dir dafür. Danke für den Tag, wo wir auch besonders dran denken dürfen. Aber da lass uns bitte auch wirklich jeden Tag aus dieser Botschaft heraus leben. Ihn zu betrachten. Dass wir nicht ermüden und nicht ermatten. Danke dir für deine Hilfe. Amen.